Ich habe natürlich auch überall immer geschaut, wo hat es WCs, wo sind die Toiletten. Über Mittag, also ich bin jetzt extrem ehrlich, über Mittag, wenn ich Pause hatte, bin ich ins nahegelegene Einkaufszentrum. Ich habe da Berge an Nahrungsmitteln gekauft. Ich habe schon im Geschäft angefangen zu essen, dann irgendwie da ein bisschen rumspaziert, gegessen, dann auf diese Toilette in diesem Einkaufszentrum da gekotzt, dann weiter gegessen, dann nochmals gekotzt, dann weiter gegessen, dann zurück ins Büro, da nochmals gekotzt. Dann habe ich versucht, mich zu konzentrieren, wieder eine Weile gearbeitet. Und dann auf dem Heimweg dasselbe, also schon auf dem Weg nach Hause, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, da habe ich schon wieder einfach reingehauen. Also ich habe mehrmals am Tag immer wieder. Wie viel mehr ist möglich? Wie viel mehr kannst du dein Leben genießen, wenn du wirklich frei bist? Und wie viel mehr Erlaubnis mit deinem Körper, wie viel diese liebevolle Verbindung kannst du wieder herstellen und einfach dein Leben erfüllt, glücklich und genussvoll genießen? Das wünsche ich dir von Herzen, und meine Motivation, diesen Podcast zu machen, ist aufklären, Inspirationen zu geben, dir Möglichkeiten und andere Sichtweisen aufzuzeigen, wie der Weg raus aus der Bulimie zurück ins Leben möglich ist. Auch für dich, auch nach 10, 20, 30 Jahren in der Bulimie, ist wirklich alles möglich. Ich selbst war 20 Jahre in der Bulimie, 20 Jahre wirklich praktisch jeden Tag mehrmals gekotzt, gefressen und gekotzt. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit einer ganz, ganz wundervollen, zauberhaften Mutter, die sich Sorgen macht um ihr Kind, also Jugendliche. Die ist 19, tanzt sehr viel, ist sehr engagiert und ist seit 13 in der Bulimie. Ich musste dreimal fragen. Also 6 Jahre? Ja, 6 Jahre. Und ich war ein bisschen erschüttert. 13 ist extrem jung. Und heute möchte ich in dieser Folge dir ein bisschen aufzeigen, wie das so ist mit der Bulimie. Es wird ein bisschen deftig, es wird sehr direkt, sehr authentisch, sehr ehrlich werden, weil ich glaube, es ist wichtig, dass normale Menschen diese Tragik, diese Weite, diese Beherrschtheit, wirklich dieses Gefangensein, vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Ich werde auch immer wieder Calls für Angehörige machen. Du findest auf meiner Seite die Infos dazu oder schreibst ihn als Kontakt, wenn du irgendwas suchst und nicht findest, weil es so wichtig ist, auch da für Aufklärung zu sorgen, dass man als Partner, Mann, Mutter, Freundin, Schwester nicht mitleidet oder Sorgen macht oder meint, ich muss jetzt so und so helfen, sondern es ist wichtig, mal erstens das Verständnis zu haben, dass das ein Zwangsverhalten ist, eine Sucht, eine Abhängigkeit, die aber gelöst werden kann natürlich. Und ich rede heute ein bisschen darüber, wie das so ist, mit Bulimie zu leben, wie das das Leben beherrscht, wie das das Leben einschränkt. Und ich möchte natürlich auch einfach zeigen, dass es möglich ist, auszubrechen. Nach 20 Jahren Bulimie habe ich es im Mai 2004 geschafft. Ich bin ausgestiegen, ich bin aus der Gefangenschaft der Bulimie, habe ich mich befreit und lebe seither wirklich ein glückliches, erfülltes und freies Leben. Und das ist natürlich das, was ich jeder Frau mit Bulimie mitgeben möchte, dass es möglich ist, frei zu sein, dass es möglich ist, ein Leben zu leben, dass es möglich ist, wirklich, ja, wieder genussvoll, liebevoll mit sich selbst, mit seinem Körper umzugehen, den Körper und sich selbst zu nähren, zu umsorgen und auch lieb zu haben. Genau. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du mir eine Rezension dalässt und lass uns eintauchen ein bisschen in die Realität einer Frau mit Bulimie. Bulimie hat ganz viele Facetten. Oft startet es mit einer Magersucht. Das ist ja schon der erste Hilfeschrei der Seele sozusagen, wo die Frauen nichts mehr essen oder hat schon junge Mädchen, eben 13 oder noch jünger, und eigentlich was ganz anderes ausdrücken wollen als nichts zu essen. Aber in diesem Körper irgendwo gefangen zu sein oder diesen Körper dann zu kontrollieren oder eben zu, ich sag mal, zu peinigen fast, indem man einfach das Essen entzieht oder noch besser ist, je weniger man isst, je mehr man sich bewegt, jedes Kilo, das runtergeht, gibt so ein, wow, geil, so ein Hochgefühl. Ist ganz extrem, das kann man sich kaum vorstellen. Oft startet es mit der Magersucht. Und dann irgendwann kommen diese jungen Frauen ja mit Kontakt zu den Eltern, entweder in eine Klinik oder in eine Therapie. Da wird ihnen gezeigt, hey, du musst essen. Und es wird vor allem aufs Essen geschaut, aufs Gewicht, dass das mehr wird wieder. Und dann kommt dieser Hunger. Weil es ist Hunger da. Es ist eigentlich ein Hunger der Seele, ein Hilferuf der Seele. Zuerst wird gehungert und dann wird dieser Hunger quasi gesättigt. Und zwar in Übermaß und nicht in normalem Maß, sondern da muss alles rein. Das geht dann eine Weile gut. Die Therapeuten oder auch die Kliniken oder die Eltern sind zufrieden, weil das Kind oder Jugendliche oder auch die Frau wieder zunimmt, irgendwann so Richtung Normalgewicht geht. Und dann kann es aber nicht so weitergehen. Die meisten Frauen sagen dann, hey, ich habe alles im Griff, fangen aber an zu kotzen. Und zwar so, meist so, schleichend mal. Ich habe mich überessen, es ist mir übel, dann kotze ich mal eine Runde, aber auch, ich esse jetzt einfach viel. Und wenn ich wieder kotze, dann kann ich ja noch mehr essen. Und ich werde nicht dick. Wie geil ist das? Dachte ich früher auch. Und so habe ich tatsächlich einfach jeden Tag Unmengen an Essen in mich reingestopft. Ich habe das bei der Arbeit. Oft startet das am Morgen schon auf dem Weg, wenn man zur Arbeit geht oder zur Schule, man geht in der Bäckerei vorbei oder im Supermarkt, kauft irgendwie ein, zwei Brote, nicht Brötchen, sondern Brote. Wenn ich zum Beispiel frei hatte, dann habe ich noch Butter und Konfitüre, so diese Familienpackungen. Also in der Bulimie habe ich nur Familienpackungen gekauft. Ich musste natürlich auch ein bisschen aufs Geld schauen, weil Bulimie geht unglaublich ins Geld. Ich habe zum Teil Kundinnen, die sagen mir, Andrea, ich lasse irgendwie 4.000 Euro im Monat liegen, nur für die Bulimie. Da ist dann natürlich, je nachdem, wie viel Ressourcen man zur Verfügung hat, geht das wirklich unglaublich ins Geld. Ich habe bei mir, weil ich ja selbst, ich habe gearbeitet, war angestellt, hatte nicht so viel Geld zur Verfügung, aber ich habe natürlich immer geschaut, dass ich doch die Berge an Essen hatte und habe da einfach auf diese Familienpackungen, auf diese Vergünstigungen, da habe ich natürlich alles gekauft, irgendwie so gibt es so Pakete mit 30 Schokostängeli, ja, die habe ich dann halt in einem Abend irgendwie vertilgt, weggeputzt. Also Unmengen. Heute erzähle ich manchmal meinen Mädchen und sage, hey Schätzelis, ich habe früher das, was wir für eine fünfköpfige Familie brauchen, in einer Woche, habe ich oft an einem Abend durchgelassen. Wenn du jetzt normal bist und keine Bulimie hast, denkst du, die ist ja nicht normal. Ja, das, definitiv war ich nicht normal, aber ich hatte keinen anderen Plan. Also für mich war die Bulimie immer ein Instrument, eine Möglichkeit, um Druck aufzubauen, um mal unkontrolliert zu sein, um mal einfach alles reinzuhauen, was ich mir sonst alles verboten habe. Ich habe natürlich auch überall immer geschaut, wo hat es WCs, wo sind die Toiletten. Über Mittag, also ich bin jetzt extrem ehrlich, über Mittag, wenn ich Pause hatte, bin ich ins nahegelegene Einkaufszentrum. Ich habe da Berge an Nahrungsmitteln gekauft. Ich habe schon im Geschäft angefangen zu essen, dann irgendwie da ein bisschen rum spaziert, gegessen, dann auf diese Toilette in diesem Einkaufszentrum, da gekotzt, dann weiter gegessen, dann nochmals gekotzt, dann weiter gegessen, dann zurück ins Büro, da nochmals gekotzt, dann habe ich versucht, mich zu konzentrieren, wieder eine Weile gearbeitet und dann auf dem Heimweg dasselbe. Also schon auf dem Weg nach Hause, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, da habe ich schon wieder einfach reingehauen. Also ich habe mehrmals am Tag immer wieder. Und dann gab es aber auch Tage, wo ich extrem viel zu tun hatte, wo ich ganz, ganz viele Aufgaben hatte. Da habe ich dann vielleicht einen Tag gar nichts gegessen. Also bei mir war es in der Bulimiezeit quasi alles oder nichts. So mal im Restaurant essen zu gehen über Mittag mit den Bürokollegen, das war wirklich die Hölle. Also da musste wenigstens noch ganz viel Brot dran. Und die haben dann schon manchmal so gesagt, ja, wow, Andrea, hey, du schaust so gut aus und du kannst so viel essen. Und ich, ja, weißt du, ich habe eine gute Verbrennung, ich mache ja noch ein bisschen Sport und so. Ich habe alle Ausreden bereit gehabt, die es gibt. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe mich abgeschottet. Ich weiß noch, ich hatte so eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung. Da habe ich mich am Abend wirklich eingeschanzt. Wenn es da geklingelt hat oder das Telefon geklingelt hat, das war, boah, mein Puls ging gerade irgendwie auf 3 Millionen hoch. Ich dachte, hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich hat niemand gemerkt, dass ich zu Hause bin. Hoffentlich hat niemand mein Auto gesehen. Ja, falls der mich dann anruft und morgen fragt, sage ich, ich war spazieren. Hoffentlich kommt niemand. Ich habe im Ege gewohnt, über den Sitzplatz und schaut rein. Also ich habe mich da dann auch noch versteckt, damit mich ja niemand irgendwo sieht und schon gar nicht hört, weil ich war ja mittendrin, irgendwie 1 Kilo Spaghetti, 1 Kilo Brot, irgendwie Butter und Konfitüre und Tomatensauce und Käse und was es alles dazu gab. Also ein Gelage, das kann man sich definitiv kaum vorstellen. Und wenn ich heute so dran denke, das ist schon auch unglaublich traurig. Es ist einsam, es ist eigentlich eine Lüge. Ich habe mich ja dann immer mehr zurückgezogen. Eben, wenn ich schon gesagt habe, ich will nicht abmachen, dann haben die manchmal noch geklingelt. Und irgendwann haben sie auch nicht mehr geklingelt. Ich war natürlich froh, damit ich da meine Ruhe hatte. Aber im Nachhinein war ich immer einsamer und einsamer und einsamer. Und das ist schon sehr streng. Es ist unglaublich belastend, weil schon am Morgen quasi ich aufwache mit Gedanken, okay, was ist heute für ein Tag, was steht alles an auf der Arbeit, wo muss ich unglaublich konzentriert sein, was für Arbeiten muss ich abliefern, wann kann ich wo essen, wo sind diese Spaces eingebaut, wo ich fressen und kotzen kann, was mache ich, wenn jemand Gipfeli bringt zum Znüni, gehe ich dann noch ins Kopiercenter und hole mir auf dem Weg auch nochmal 10 Gipfeli dazu, damit ich irgendwie genug habe, um kotzen zu gehen. Das ist extremst belastend und immer im Hinblick auf, dass es niemand merkt, dass es niemand aufdeckt. Das wäre das Schlimmste gewesen. Also das hat niemand gewusst. Und dieses Lügen, dieses Geheimhalten, das kommt dann noch dazu. Das ist eine unglaubliche Belastung. Weil dann wäre ja mein perfektes Bild kaputt. Dann wäre ja mein Bild von, ich sehe schön aus, ich bin super intelligent, ich leiste gute Arbeit, ich bin pünktlich da. Das habe ich schon gemacht. Aber das war so für mich, für mein Leben nebenbei. Normale Menschen machen diese Arbeit und sind mit dem Fokus da. Ich hatte aber 80-90% von meinem Fokus, war ständig nur mit Essen und Kotzen und wo und wie und war und wann belastet, beherrscht. Es ist wirklich eine Beherrschung und es ist so ein Zwangsverhalten. Und mit der Zeit geht es aus diesem Zwangsverhalten in eine Gewohnheit drüber. Dann überlegt man, also man überlegt schon, wie viel will ich essen, wann kann ich wo und so, aber ich gehe nicht mehr in die Mittagspause zum Beispiel und in den Supermarkt und bin präsent und überlege mir, wow, habe ich jetzt wirklich Lust, wieder irgendwie die ganze Mittagspause einfach zu verfressen und zu verkotzen? Oder könnte ich mal vielleicht in Ruhe in ein Café sitzen und ein kleines Brötchen essen und einen Kaffee trinken? Das überlegt man sich dann gar nicht mehr. Und wenn das 10, 20, 30 Jahre so geht, bei der Arbeit auf dem Nachhauseweg, da fährt mein Auto schon fast automatisch auf den Parkplatz vom Supermarkt. Und ich gehe fast automatisch da rein und kaufe diese Berge an Essen ein, damit ich dann zu Hause ein Gelage machen kann. Eine selbstständige Unternehmerin, die bei mir war, die hat gesagt, weißt du, ich kaufe jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, gehe ich in der Bäckerei vorbei und kaufe 20 Croissants, Gipfeli. Und eine Verkäuferin, die mal neu kam, hat gesagt, wow, das finde ich ja mega nett, dass sie für ihre ganzen Mitarbeiter Gipfeli kaufen für den Znüni. Und sie hat mir gesagt, Andrea, ich dachte nur, wenn die wüsste. Bis ich auf der Arbeit war, habe ich schon 10 vertilgt und die anderen 10 in der nächsten Stunde. Und dann gehe ich wieder kotzen. Und jetzt ist es natürlich, die wird ja ihr Gesicht verlieren, wenn sie jetzt in die Bäckerei fährt und dann plötzlich nur noch ein Gipfeli kauft. Oder ein Nussbrötli oder irgendwas, was sie dann gerade Lust hat. Und hier ist es wichtig, wirklich immer wieder zu sehen, immer wieder zu reflektieren, auch welche Abläufe, welche Dynamiken haben sich so eingeschlichen, dass sie einfach laufen, ohne dass ich realisiere, was läuft da. Ich habe 2 Kinder zur Welt gebracht. Ich habe die ganze Schwangerschaft auch gekotzt. Ich war schon auch immer noch präsent im Leben und irgendwie bei Verstand. Und ich habe immer geschaut, dass ich die Vitamine, die Dinge nehme, die fürs Kind ist, nicht für mich. Für mich habe ich nie gesorgt, aber fürs Kind, fürs Ungeborene, dass ich dann ein paar Stunden nicht kotze. Dass das immerhin durch die Nabelschnur in den Kreislauf des Babys reingehen kann. Und ich habe für mich so diese Schwangerschaften, ich sag mal, recht gut gelebt. Ich habe mir da auch kein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich für mich immer gesagt habe, ich schaue, dass diese Babys genug Vitamine haben, genug Mineralstoffe, genug Nährstoffe, die sie brauchen. Und logisch, nachher beim Kotzen, das ist schon nicht mehr so ideal. Und ich habe es versucht. Ich habe sicher reduziert in den Schwangerschaften, aber ich habe nicht aufgehört. Und auch nachher, nach den Schwangerschaften, auch wo dann die 2 Mädchen auf der Welt waren, also mit 3 Jahren Unterschied, habe ich bald wieder angefangen zu kotzen. Und ich habe aber auch da wirklich geschaut, ich habe die ganz lange gestillt, dass ich immer wieder Nährstoffe und wichtige Vitamine natürlich mit Nahrungsergänzung zu mir nehme. Und dann eine Weile nicht kotze, damit diese Mädchen, die wirklich nichts dafür können, dass ich so schräg, so kaputt bin, dass die das kriegen, was sie brauchen. Und sind beide Mädchen mittlerweile 18 und 21 und sind großartige, gesunde, hochintelligente, mega wundervolle junge Frauen geworden. Da bin ich extrem dankbar, extrem froh und aber auch extrem stolz. Weil ich habe nachher, wo meine mittlere Tochter, ich bin mittlerweile nochmals Mama geworden, meine mittlere Tochter, die jetzt 18 ist, wo die 5 Monate alt war, habe ich aufgehört zu kotzen, weil ich einfach gemerkt habe, das geht nicht mehr. Ich habe dann da jeweils mit der, wo ich nur ein Kind hatte, hat es noch besser funktioniert. Ich hatte ein Geschäft in Winterthur in der Altstadt und da bin ich dann jeweils von unserem Zuhause zu Fuß irgendwie 20 Minuten mit Kinderwagen überall gehalten, überall gestoppt bei den Lebensmittelläden, was gekauft, gegessen, gekauft, gegessen, gekauft, gegessen, wo ich in meinem Geschäft war. Zuerst natürlich zur Toilette, dann habe ich ein bisschen gearbeitet, bin ich wieder nach Hause, das gleiche beim Weg zurück. Ich habe da immer geschaut, dass meine Tochter quasi nicht eingeschränkt wird dadurch. Das war für mich wichtig, dass ich nicht... Es gibt Frauen, die vernachlässigen tatsächlich ihre Kinder. Frauen mit Bulimie, die ihre Kinder vernachlässigen. Das habe ich nie gemacht, weil ich irgendwie immer noch dieses Herz hatte, dieses Gefühl, diese Verbindung mit meinen Kindern, dass ich ihnen das nicht antun kann, dass die ja, eben nichts dafür können. Und das war für mich schon immer sehr wichtig, dass ich sie nicht vernachlässigt habe. Das heißt, ich war immer schon noch ein Stück weit präsent und verbunden. Da bin ich extrem froh. Wo aber die zweite Tochter dazu kam, wurde es so streng, weil ich dann zwei verschiedene Rhythmen hatte von zwei kleinen Kindern mit Stillen und dem Geschäft noch. Das war dann wirklich definitiv viel zu viel, viel zu streng. Eben weil 90% der Gedanken gehen ums Essen. Dann hatte ich noch ein Geschäft, dann hatte ich zwei kleine Kinder, die ja auch eben verschiedene Rhythmen haben, die eine Mama wollen, die präsent ist, die auch eine Mama verdient haben, die präsent ist. Und das konnte ich nicht mehr, das konnte ich nicht mehr liefern. Ich konnte es nicht mehr liefern. Und das war wirklich Mai 2004, wo ich für mich entschieden habe, okay, zwei Dinge, entweder bringe ich mich um oder ich verändere was. Und weil ich zwei so wundervolle Geschöpfe auf die Welt gebracht habe, habe ich was verändert. Ich bin unglaublich dankbar und sehr froh, habe ich mich nicht umgebracht, bin ich diesen Weg gegangen. Habe ich mich entschieden zu leben, habe ich mich entschieden, Verantwortung für mich und mein Leben und mein Tun zu übernehmen, habe ich mich entschieden, hinzuschauen, zu reflektieren, mir Menschen an meine Seite zu nehmen, die den Weg gegangen sind, mir Menschen an meine Seite zu nehmen, die mir wirklich ein Beitrag sein können, die mir Impulse geben können, die mich motivieren können. Den Weg, habe ich gewusst, den muss ich alleine gehen. Ich kann niemandem was abgeben, ich kann niemanden für schuldig sprechen, wenn es nicht funktioniert, aber ich weiß, ich gehe diesen Weg. Und das habe ich im Mai 2004 entschieden und ich bin den Weg gegangen und ich gehe ihn jetzt noch. Mittlerweile gehe ich ihn mit ganz vielen Frauen, die ich begleite, und ich bin wirklich unglaublich dankbar dafür. Ich bin auch unglaublich dankbar für diese Erfahrung, die ich gemacht habe in 20 Jahren Bulimie. Mit dem ganzen Missbrauch, mit Gewalt, mit unglaublich strengen Herausforderungen, weil jetzt weiß ich, was das bedeutet, da drin zu sein. Jetzt weiß ich aber auch, was es bedeutet, rauszugehen. Und ich genieße mein Leben extrem. Ich werde bald 50 und ich bin so stabil, so geerdet, so erfüllt, so glücklich, wie, glaube ich, noch nie zuvor in meinem Leben. Und es wird immer noch besser. Und das ist etwas, was ich dir von Herzen wünsche, wirklich, dass du diesen Weg aus der Bulimie gehen kannst. Ich hoffe auch, dass ich Angehörigen, Männern, Partnern, Bekannten, Freundinnen, Müttern, Schwestern mit diesem kleinen Einblick in ein Leben mit Bulimie, ja, diese Tragweite aufzeigen konnte. Es ist natürlich noch viel, viel mehr dahinter, aber so ein bisschen Einblick darin, und euch einfach inspirieren konnte, wie krass das ist, aufzeigen, aufklären konnte, wie extrem das ist, wenn man da wirklich drin gefangen ist und dass man einfach nicht rauskommt. Man kommt raus, aber man muss es zu 100% wollen, man muss bereit sein, den Weg zu gehen, man muss bereit sein, sich selbst zu reflektieren. Und dann funktioniert es. Und jeder Frau mit Bulimie da draußen wünsche ich von Herzen wirklich, dass sie diesen Weg gehen kann, dass sie diesen Weg geht, dass sie diesen Weg gehen will, raus aus der Bulimie, zurück ins Leben. Es ist möglich und es ist wunderschön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend, Tag, Morgen, was auch immer es ist. Freue mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Rezension da lässt, und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Katrin.